Ich kenne eigentlich keine Frau, die nicht zahlreiche Vorkehrungen trifft, um abends sicher nach Hause zu kommen. Das kann sein, dass wir den Schlüssel zwischen den Fingern halten, der Freundin am Telefon gesagt haben, wo wir uns abends aufhalten. Das ist kein Grazer Spezifikum, kein Wiener Spezifikum, es ist auch kein Österreich Spezifikum. Männergewalt gegen Frauen ist ein Problem, das wir in allen Nationen dieser Welt kennen. Es geht um die Frage, was ist überhaupt sagbar, was gilt als akzeptabel, was gilt als vernünftig, was gilt noch als in Ordnung und was schiebt einen außerhalb dieses Rahmens, dieses öffentlichen Diskurses. Und wie schiebe ich das Fenster in diese Richtung, indem ich hin und wieder auch etwas sage, dass das ganze Fenster ordentlich in eine Richtung verschiebt. Und das mache ich, indem ich Dinge sage, die eigentlich als radikal gelten. Die religiöse Anbetung des Wirtschaftswachstums als einzige Kategorie, die uns wichtig ist, die halte ich für ein Problem. Was wir auf, und den Wachstumsbegriff als solches sollte man schon noch kritisch hinterfragen. Wachstum an sich ist keine Maßzahl, die für sich per se immer positiv ist. Ein Tumor wächst auch.
Message macht Medien mit Gerald Fleischmann. Die Macht der Worte, Medienstrategien und die Message dahinter. Für alle, die verstehen wollen, wie Meinung gemacht wird.
Und heute geht es um im Netz links klicken und in der Politik links ticken. Und wir sprechen mit unserem Gast Barbara Blaha. Sie sind Gründerin des gewerkschaftsnahen Thinktanks Momentum Institut, sind Herausgeberin des Magazins Moment und Buchautorin. Vielen Dank, dass wir dieses Gespräch führen können.
Danke für die Einladung.
Vielleicht beginnen wir gleich mit dem Buch. Sie haben es auch mitgebracht, hier von Barbara Blaha. Funkenschwestern ist der Titel. Es geht um Feminismus. Es geht um Themen, die, glaube ich, bekannt sind. Frauen sind seltener in Führungspositionen, sie sind schlechter bezahlt. Mir ist aufgefallen, es gibt eine von mehreren Grundthesen in diesem Buch, nämlich die sogenannte Kompetenzlüge, wie Sie es benennen.
Lücke eigentlich mehr. Die Kompetenzlücke.
Kompetenzlücke, Entschuldigung, so habe ich Kein sie Moment. Genannt. Und da meinen Sie, dass es eine Grundthese ist, dass in der Gesellschaft man generell davon ausgeht, dass Männer kompetenter sind als Frauen und dass das so eine Art Naturgesetz ist, das sich durchzieht. Ist das so richtig verstanden von mir?
Nun, Naturgesetz würde ich schon mal widersprechen. Naturgesetz ist es natürlich keines, sondern es sind Rollenbilder, die wir alle von klein auf an lernen. Das heißt, wir kommen auf die Welt und lernen ab dem Tag unserer Geburt, dass Männer und Frauen unterschiedlich behandelt werden. Das wurde in wirklich vielen Baby-X-Experimenten nachgewiesen. Das finde ich super spannend. Da legt mein Baby auf die Krabbeldecke und sagt den Leuten, den Versuchsteilnehmenden nicht, ob das ein Mädchen oder ein Bursche ist. Und einem Baby kann man das wirklich nicht ansehen. Je nachdem, wie es aber angezogen ist, glauben die Leute, es sei ein Mädchen oder es sei ein Junge. Und je nachdem, was sie glauben, behandeln sie dieses Baby ganz anders. Der Bub kriegt das Rennauto zum Spielen. Wenn er weint, wird sein Weinen als ärgerlich und wütend beschrieben. Und später sagen die Menschen über das Kind, es sei ein starkes und kräftiges Kind. Glauben sie, da liegt ein Mädchen, dann wird ihm die Puppe zum Spielen angeboten oder ein Kuscheltier. Das Weinen wird als ängstlich beschrieben und das Kind wird anschließend als sanft, niedlich oder süß beschrieben. Also wir sehen, je nachdem, was wir glauben, Mädchen oder Junge, verändern wir unser Verhalten ganz massiv. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, die später dann dazu führen, dass wir gewisse Rollenbilder mit uns herumtragen. Und ein ganz wichtiger Glaubensgrundsatz ist, dass Männer kompetenter sind. Deshalb googeln Eltern 2,5-mal häufiger, ob ihre Söhne hochbegabt sind, als ob ihre Mädchen hochbegabt sind.
Okay, also und die Ausprägungen, die sind dann eben das, was bekannt ist, Gender Pay Gap, ungleiche Bezahlung, weniger Top-Jobs für Frauen und so weiter. Aber das heißt, ist das ein soziologisches Phänomen? Woran erkennt man oder was ist die Grundkonstante, die diesem Phänomen zugrunde liegt, dass wirklich die Gesellschaft davon ausgeht, dass Männer kompetenter sind?
Die Grundkonstante sind tatsächlich die Rollenbilder. In allen westlichen Industrienationen haben wir sehr stark
verankerte. Wird das sozusagen von Generation zu Generation weitergegeben?
Natürlich. Natürlich. Okay. Mädchen und Burschen kommen auf die Welt, schauen sich an, wie die Welt funktioniert und beginnen, das auch nachzuahmen. Deshalb glauben Mädchen schon in einem sehr frühen Alter, dass sie schlechter in Mathematik sind, obwohl sie es, wenn man auf die Zahlen schaut, tatsächlich nicht sind.
Würden Sie sagen, es wird grundsätzlich aber schon besser, also es entwickelt sich in die richtige Richtung oder bleibt es irgendwie gleich schlecht? Wir haben ja, es gibt ja so sichtbare, in der Kommunikation geht es um sichtbare Symbole, haben wir einige Beispiele, die Chefin der Europäischen Union ist eine Frau, Ursula von der Leyen, die Kanzlerin des wirtschaftsstärksten und größten europäischen Landes in den letzten Jahrzehnten war eine Frau, Angela Merkel, die derzeit bekannteste Premierministerin ist eine Frau in Italien, Giorgia Meloni. Es ist mittlerweile so, dass bei den Uni-Abschlüssen mehr Frauen als Männer erfolgreich sind. Entwickelt sich zumindest in die richtige Richtung?
Ich würde meinen, wenn Sie die Uni-Abschlüsse ansprechen, da sehen wir durchaus eine Entwicklung in die richtige Richtung. Man hat den Frauen eben lang genug gesagt, ihr müsst euch besser bilden, dann werden wir das schon hinkriegen mit der Lohnlücke. Und die Frauen haben geliefert. Seit mehr als 20 Jahren machen mehr Frauen als Männer einen Uni-Abschluss. Trotzdem schließt sich die Lohnlücke verdammt langsam. Und auf jede Frau, die Sie jetzt genannt haben, muss man auch sagen, die verdeckt ganz, ganz viel an struktureller Ungleichheit im Hintergrund. Sie haben angesprochen Angela Merkel als Kanzlerin, eine ganz wichtige politische Figur. Gleichzeitig war der Frauenanteil in ihrer Partei, solange sie Vorsitzende war, im Deutschen Bundestag bei nicht einmal 20%. Also wir sehen, dass eine starke Frau im Vordergrund ganz viel an struktureller Ungleichheit auch ausblenden kann. Aber natürlich ist nichts passiert in den letzten 30, 40 Jahren.
Vielleicht gehen wir ein bisschen tiefer in das Thema hinein. Ich würde gerne ausleuchten Ihre Positionierung in der sogenannten Gender-Debatte.
Eine simple Frage. Das ist die sogenannte Gender-Debatte.
Das ist diese Frage, wie viele Geschlechter beispielsweise gibt. Also es ist natürlich eine sehr polarisierte Debatte zwischen links und rechts. Konkrete Frage an Sie, was meinen Sie, wie viele Geschlechter gibt es?
Tatsächlich sehen wir, dass unsere Welt in einer sehr binären Ordnung lebt. Wir gehen davon aus, es gibt Männer und es gibt Frauen und entlang dieser binären Ordnung strukturieren wir unsere Gesellschaft. Gleichzeitig wissen wir aus der Biologie, dass es nicht immer so eindeutig ist. Gerade wenn man sich die Chromosomenordnung anschaut, es gibt einfach auch ein Spektrum dazwischen. Im Buch spreche ich von Männern und Frauen. Warum habe ich mich dafür entschieden? Weil eben unsere Gesellschaft entlang dieser Kategorien strukturiert ist. Und ganz, ganz viele Menschen diese Kategorien als auch die richtigen akzeptieren und verwenden. Und mir war sehr wichtig, dass das Buch für alle verständlich ist, die eben noch nicht 100 Gender-Debatten geführt haben oder einen Abschluss in Gender-Studies haben, sondern für alle, die in dieser Welt stehen, leben, arbeiten und versuchen, ihr Leben zu gestalten.
Okay, es gibt ja eine gewisse Unterscheidung, das wird manchmal getroffen, zwischen biologisch und medizinisch und sozial und rechtlich auf der anderen Seite. Medizinisch, biologisch, würden Sie sagen, gibt es zwei Geschlechter oder gibt es mehr?
Nein, ich bin keine Biologin, ich bin auch keine Medizinerin. Ich würde mir da kein Urteil anmaßen. Die Texte, die ich darüber kenne, sagen mir, dass es gar nicht wenige Medizinerinnen gibt, die sagen, naja, so eindeutig ist es eben nicht, sonst würden wir keine Hermaphroditen kennen zum Beispiel. Also man kann chromosomal zum Beispiel nachweisen, dass obwohl du als Frau präsentiert wirst, chromosomal tatsächlich ein männliches Chromosom da ist. Dass es da Dinge dazwischen gibt, die Natur, die Welt ist doch reicher als nur eins oder zwei. Ja. Das würde ich schon meinen.
Okay. Jetzt gibt es auch innerhalb des Feminismus eine Debatte, wo es geht um das Thema Transfrauen. Ja? Wo auch zwei Gruppen innerhalb des Feminismus im Widerstreit stehen. Also die einen ist die Transfrauenbewegung, die für mehr Rechte für Transfrauen kämpft. Auf der anderen Seite gibt es eine, ich glaube, eher kleinere Gruppe von Feministinnen, die das ablehnen. Da gehört beispielsweise dazu die ehemalige grüne Abgeordnete Faika Al-Nagashi, die eben sagt, dass dieses Streben nach Rechten für Transfrauen eigentlich dem Feminismus zuwiderläuft. Und da kommen dann halt so Beispiele wie Boxsport, Sportwettbewerbe, Schwimmwettbewerbe oder Besuche bei an sich für Frauen geschützte Räume. Wie positionieren Sie sich da in dieser Debatte?
Wissen Sie, was ich spannend finde an unserem Gespräch gerade? Wir sprechen über absolute Nebenschauplätze. Ich halte die Themen für wichtig und richtig und darüber kann man lang debattieren. Aber 99,9% der Frauen da draußen haben ganz andere Probleme. Die haben damit zu tun, dass ihr Lohnzettel ihnen sagt, du kriegst 12% weniger, selbst wenn du Vollzeit arbeitest, weil du eine Frau bist. Die können abends nicht sicher nach Hause gehen, weil sie sich nicht sicher sein können, dass sie nicht das Opfer von Männergewalt werden. Wir sehen in allen Daten, dass Frauen strukturell benachteiligt sind. Das sind die Themen, über die ich gern diskutieren würde. Und zu diesen Themen habe ich auch ein Buch geschrieben. Also diese Obsession mit diesen, sagen wir mal, Nebenschauplatzthemen, die einen sehr kleinen Teil von Menschen betreffen, das ist schon noch ein Spezifikum einer gewissen Art von Journalismus, die mich sehr interessiert, weil ich mir denke, die Probleme liegen doch eigentlich ganz woanders.
Glauben Sie, ist das so eine Form von Whataboutismus, also eine Art von Ablenkungsmanöver, dass man da über ein kleines Thema spricht, um vom eigentlichen Thema abzulenken?
Ich finde, es kann auch eine Strategie sein, um eben von großen Debatten abzulenken und insbesondere auch, um klar zu zeigen, na schaut's her, dieses Feminismus-Ding, das ist ja was für völlig irre. Das hat ja nur mit Themen zu tun, die überhaupt keine Relevanz haben. Tatsächlich kenne ich aber ganz, ganz viele Feministinnen da draußen, die Bücher publizieren, Texte schreiben, Radioauftritte machen, ins Fernsehen gehen, die über die eigentlichen Probleme von Männern und Frauen da draußen sprechen.
Okay, jetzt haben Sie, ist jetzt vielleicht wieder eine Form von Whataboutismus, aber ich versuche halt mehrere Themen durchzugehen. Sie haben es selber gerade angesprochen mit dieser Sicherheit abends alleine. Sie zitieren auch in einem Interview das sie gegeben haben, rund um die Präsentation des Buches, haben sie gesagt, oder da hat eine TikTokerin gesagt, die sie zitiert haben, ich hasse nicht alle Männer, aber ich hasse, dass ich mich nachts nicht sicher nach Hause bewegen kann. Es war hier in diesem Podcast vor einer Woche die Schlagersängerin Melissa Naschenweng zu Gast und sie hat für Aufsehen gesorgt mit einem Sager, nämlich, ich habe Angst im eigenen Land. Sie hat da gemeint, Großstädte wie Graz, Linz und Wien. Haben Sie dafür Verständnis? Geht es Ihnen vielleicht auch so, eine persönliche Frage?
Ich kenne eigentlich keine Frau, die nicht zahlreiche Vorkehrungen trifft, um abends sicher nach Hause zu kommen. Das kann sein, dass wir den Schlüssel zwischen den Fingern halten, der Freundin am Telefon gesagt haben, wo wir uns abends aufhalten. Das kann sein, dass wir uns für das Taxi entscheiden und nicht mehr der U-Bahn fahren. Es bedeutet auf jeden Fall, dass wir die Straßenseite wechseln, wenn wir merken, es geht uns jemand hinterher. Wir machen einen großen Bogen um Gruppen von Männern, die auf der Straße stehen. All diese Dinge kennen alle Frauen. Wenn man einen Mann fragt, was machst du eigentlich, damit du abends sicher nach Hause kommst, werden die allermeisten Männer sagen, eigentlich nichts, ich gehe einfach heim. Das heißt, dieses Problem ist eins, das alle Frauen kennen, die sich auf dieser Welt bewegen. Das ist kein Grazer Spezifikum, kein Wiener Spezifikum, es ist auch kein Österreich Spezifikum. Männergewalt gegen Frauen ist ein Problem, das wir in allen Nationen dieser Welt kennen.
Das ist jetzt noch einmal ein Wort Apodismus möglicherweise, ja, kann man mir vorwerfen, aber trotzdem möchte ich es ansprechen. Würden Sie sagen, dass auch das Thema Migration in diesem Thema Sicherheit für Frauen eine Rolle spielt? Warum ich das frage, es ist nicht nur Wortapodismus, sondern es gibt schon auch Fakten. Es gibt beispielsweise eine Studie der Bundesregierung, Bundesministerium für Frauen, Bundesministerium für Justiz aus dem Jahr 2020, beauftragt beim Institut für Konfliktforschung, wonach 42% der Gewalttäter gegenüber Frauen einen Migrationshintergrund haben und 24% haben aber nur generell einen Migrationshintergrund. Das heißt, es ist schon deutlich überrepräsentiert. Also es geht jetzt nicht darum, Schuldige zu suchen oder ein Framing zu verändern.
Ach, ist das nicht so?
Naja, aber es geht doch schon darum, dass die Politik muss ja handeln. Und sie braucht ja, um Handlungen zu setzen, braucht sie ja Erkenntnisse für Ursachen, für Gründe. Und wenn eben hier so eine mögliche, zumindest so ein Effekt da liegt, dann ist es vielleicht für die Politik schon relevant, das zumindest zu erkennen und zu überlegen, was man daraus schließen kann.
Die Studie im Detail kenne ich nicht. Dass wir ein Thema haben bei der Frage Männergewalt gegen Frauen, das haben wir gerade gemeinsam festgestellt. Wenn wir alle gemeinsam dazu beitragen, dass mehr an Daten, mehr an Fakten und mehr an Empirie am Tisch liegt, damit wir dieses Problem besser behandeln können, bin ich auf jeden Fall dafür und freue mich über jeden, der auch da Evidenz heranschafft. Gleichzeitig muss uns klar sein, dass Männergewalt gegen Frauen kein Phänomen ist, das quasi im luftleeren Raum passiert. Die Forschung spricht von einer sogenannten Gewaltpyramide. Jede Stufe dieser Pyramide bedingt erst die nächste. Was meine ich damit? Epidemische Gewalt gegen Frauen ist nur möglich, weil ich andere Stufen von Gewalt gegen Frauen vorher habe, die diese Gewalt überhaupt erst möglich machen. Also, dass wir in einer Welt aufwachsen, alle miteinander, wo uns allen klar ist, aha, die unbezahlte Arbeit, die gehört irgendwie den Frauen. Die ist nicht so viel wert, die Zeit von Frauen, die ist nicht so relevant. Darum machen 2/3 der unbezahlten Arbeit die Frauen. Wir alle leben in einer Welt, in der klar ist, Frauen werden schlechter bezahlt als Männer, insbesondere in den sogenannten Frauenberufen. Wir alle leben in einer Welt, wo klar ist, wenn ein Übergriff passiert, muss sich die Frau Fragen gefallen lassen, wie, na, was hast du denn angehabt und wieso warst du so spät noch unterwegs? Also wir drehen Täter- und Opferperspektive um. Wir alle leben in einer Welt, in der Medien über Männergewalt gegen Frauen extrem problematisch berichten. Das ist dann das Familiendrama, der Eifersuchtsmord, der Mord aus Liebe. All diese Dinge privatisieren das Problem. Ein einzelner Verrückter, statt uns zu sagen, hey, wir haben das systemische Thema. Und jede dieser Stufen macht erst den, wenn du so möchtest, Mord an einer Frau, den Femizid, überhaupt erst möglich. Es ist kein Zufall, dass wir das epidemische Problem Frauengewalt gegen Männer nicht haben. Wir haben nicht das Problem, dass massenweise Frauen ihre Ex-Partner oder Partner umbringen. Warum nicht? Weil es alle Stufen darunter in Österreich auf der Welt nicht gibt.
Ich will nicht darauf herumreiten, aber weil es natürlich schon speziell ein Kontrast ist oder eine interessante Frage natürlich, wenn man mit einer prononziert eher links ausgerichteten Persönlichkeit ein Gespräch führt. Das Thema Migration, würden Sie anerkennen, dass es schon ein Thema ist, auch wenn es jetzt ein kleineres Segment vielleicht betrifft. Würden Sie das sagen?
Ich glaube, dass wir bei dem Thema Migration natürlich auch das Thema haben, dass wir zum Teil Männer haben, die ein extrem problematisches Frauenbild haben. das Besondere aber daran ist, und das sollte uns die Perspektive nicht verstellen, dass der allergrößte Teil von Männergewalt gegen Frauen hat mit Migration tatsächlich nichts zu tun. Und wenn wir die Debatte nur auf diesen Teil hinlenken, dann verpassen wir die große Frage, was wir denn eigentlich gesamtgesellschaftlich zu tun. Und ich habe immer ein Problem, wenn wir es so schmal verschieben und dann ganz schnell auch in eine Art von Sündenbock-Geschichte hineingehen. Mir ist ein Anliegen, dass wir auf das Thema insgesamt schauen, weil mir ein Anliegen ist, dass Frauen und Mädchen in diesem Land sicher leben können.
Okay, Frau Blacher, die Zeit vergeht schnell. Wir kommen schon zur ersten Werbeunterbrechung. Liebe Zuschauer, wir sind Zuhörer, wir sind in Kürze zurück. Willkommen zurück bei Message macht Medien, heute mit Barbara Blacher vom Momentum-Institut. Frau Blacher, ich würde jetzt gerne wechseln vom Thema Feminismus, das, wovon Ihr Buch vor allem handelt, zum Thema Wirtschaft, Sozialpolitik. Und da gibt es einen Begriff in der Kommunikationswissenschaft, der heißt Boundary Work. Da geht es darum, in einer öffentlichen Debatte Grenzen zu verschieben. Würden Sie sagen, Sie, das Momentum-Institut, betreibt Boundary Work, also versucht in der öffentlichen Debatte Grenzen zu verschieben, oder würden Sie das nicht sagen?
Der Begriff Boundary Work, wenn ich das richtig im Kopf habe, kommt ja vor allem auch aus der Wissenschaftssoziologie. Also ursprünglich war die Frage, wie sehr grenzen Wissenschaftsinstitutionen sich auch ab, um zu sagen, hey, das ist Wissenschaft, das ist nicht Wissenschaft. Also was ist legitime Forschung, was ist keine legitime Forschung? Insgesamt finde ich die Frage, was passiert in der politischen Kommunikation, wirklich eine höchst spannende. Meine These wäre, alle, die in der politischen Kommunikationsarbeit stecken, machen genau das. Sie versuchen, Grenzen zu verschieben oder Grenzen insbesondere auch zu ziehen. Also worum geht es in der politischen Kommunikation? Es geht um die Frage, was ist überhaupt sagbar? Was gilt als akzeptabel? Was gilt als vernünftig? Was gilt noch als in Ordnung? Und was schiebt einen außerhalb dieses Rahmens, dieses öffentlichen Diskurses? Es gibt ja das schöne Bild vom Overtone-Window, wo im Wesentlichen gesagt wird, dieses Fenster ist unser öffentlicher Diskurs, wo wir miteinander besprechen, was wir auch politisch wollen. In der Mitte steht der Status quo, das, was heute in Gesetze gegossen wird. Und rundherum kämpfen die verschiedenen politischen Akteure miteinander darum, dass ihr Programm, ihre Ideen eben diesen Status quo-Status erreichen. Mhm. Und wie schiebe ich das Fenster in diese Richtung, indem ich hin und wieder auch etwas sage, dass das ganze Fenster ordentlich in eine Richtung verschiebt? Und das mache ich, indem ich Dinge sage, die eigentlich als radikal gelten. Auch das ist eine Form von Boundary Work.
Okay, aber kann man das so verstehen, diese Boundary Work, also Grenzverschiebung? Sie haben gesagt, Sie sagen ab und zu auch etwas, das als radikal gilt, um diese Grenze zu verschieben, dass man es quasi austestet. Wahrscheinlich darf man nicht zu plump und zu radikal sein, weil sonst kommt man gleich in eine Ecke. Das heißt, es geht so um ein langsames Austesten, wie weit kann ich gehen, Grenzen zu verschieben. Aber habe ich das richtig verstanden? Schon ins Radikale? Ich meine, das passiert natürlich auf allen Seiten, ist eh logisch, ich weiß es eh. Mir ist diese Methode durchaus bewusst, aber ist das so zu verstehen, dass man auch ein bisschen ins Radikale gehen muss, um die Grenze zu verschieben?
Ich finde, das Spannende ist, wenn man zurückschaut, wie sehr sich das Fenster in den letzten Jahrzehnten bewegt hat. Was meine ich damit? Die meisten, die uns heute zuhören, werden sich vielleicht noch erinnern können, 1993 gab es das Lichtermeer in Österreich. Mhm. Die größte Demonstration in der Geschichte der Zweiten Republik, Auslöser war ein Volksbegehren der FPÖ gegen Überfremdung mit insgesamt 13 Forderungspunkten. Und da ging so ein Ruck durch die Republik und alle haben gesagt, na, das geht nicht, das ist zu arg, das ist, also ist ja unsagbar, was die da eigentlich von sich geben. So. Und wenn wir jetzt viele, viele Jahre später schauen, was von diesen Forderungspunkten ist tatsächlich Gesetz geworden, dann kann man sagen, okay, 2/3 der Punkte sind mittlerweile geltende Gesetzeslage in Österreich. Und bei den wenigsten war die FPÖ selber tatsächlich mit in der Regierung. Das meine ich damit, wie wir ein Fenster schieben können in die eine oder in die andere Richtung. Anderes Beispiel, erzählt es aus einer anderen Perspektive, als Andreas Babler vor, also wie lange ist es jetzt her, knapp 2 Jahren, glaube ich, den SPÖ-Vorsitz übernommen hat, hat ein Interview gegeben, wo er in einer Antwort auch gesagt hat, er sei für Arbeitszeitverkürzung. Da ging dann ein kurzes Rauschen durch den Blätterwald. Es wurde davon geschrieben, dass ein Linksextremer die SPÖ übernommen hat, ein Marxist, Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Aber wenn man dann in die Geschichte zurückschaut, dann ist die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung vom Österreichischen Gewerkschaftsbund beschlossen worden im Jahr 1983. Also das ist die älteste Mottenkistenforderung der Sozialdemokratie überhaupt jemals. Dass das viele Jahre später als radikal gilt, hat damit zu tun, dass das Fenster in die andere Richtung geschoben wurde. Anfang der 80er fand das niemand radikal.
Also das heißt, man kann die Grenzen nicht nur sozusagen ausdehnen, sondern auch wieder verengen, so wie Sie es jetzt eigentlich
gemeint haben. Ganz genau, wir schieben das Fenster was in die eine oder in die andere Richtung und das stimmt natürlich für jedes politische Thema. Und dieses Fenster ist ständig in Bewegung und alle ringen ständig darum, dieses Fenster in ihre Richtung zu ziehen.
Ist gut, dass man es weiß, dass das eben passiert, natürlich von allen politischen Strömungen. Gehen wir vielleicht zu einem konkreten Beispiel. Ist das eine Grenzverschiebung, die da versucht wird? nämlich beim Thema Wirtschaftswachstum. Also das ist ja schon jetzt irgendwie seit längerer Zeit Common Sense, dass wir Wirtschaftswachstum brauchen. Und Sie haben in einem Presseinterview gesagt, Wirtschaftswachstum in der jetzigen Form ist tödlich und das Momentum-Institut tritt ein für eine Postwachstumsökonomie. Jetzt muss man schon sagen, also ich habe das erwähnt, das ist bisher eigentlich schon Common Sense oder ein Kompromiss. Wir messen eine Distanz in Meter, in einer Einheit. Wir messen in Liter Flüssigkeitsvolumen. Für elektrische Spannung haben wir Volt und so weiter. Und dann gibt es eben den Zuwachs an individuellem Wohlstand, gemessen Wachstum in BIP pro Kopf. Das heißt, die Einheit für einen Zuwachs an Wohlstand ist Wirtschaftswachstum. Sie bezeichnen es jetzt als tödlich. Das klingt radikal. Ist das der Versuch einer Grenzverschiebung? Und sind Sie wirklich der Meinung, dass Wirtschaftswachstum falsch ist?
Es ist ganz spannend, wie wir über Wirtschaftswachstum diskutieren, auch die Sie sofort physikalische Größenordnungen mit an Bord holen, weil das, was erzeugt das in unseren Köpfen, wenn wir Ihnen zuhören, dass das eine Naturgesetzlichkeit sei und dass die Zahl des Wirtschaftswachstums, des BIPs, Bruttoinlandsprodukts, genauso eine physikalische Kategorie sei wie Volt, die Sie gerade genannt haben. Tatsächlich hat Robert Kennedy, glaube ich, mal gesagt, das Wirtschaftswachstum, also das BIP, das zählt alles, nur nichts, was im Leben zählt. Was meine ich damit? Ich kann ein steigendes Wirtschaftswachstum haben. Die Zahl selber verrät mir nichts über die Frage, wie geht es der einzelnen Person im Land. Sie sagt mir nichts über die Frage, sind die Wohnkosten leistbar. Sie sagt mir nichts über die Frage, wie sind die Kindergärten in diesem Land ausgestattet. Sie sagt mir nichts über die Frage, wie schaut es aus mit den Lebensmittelpreisen. Das heißt, hinter der Zahl selber, auf die wir so ein bisschen religiös schauen, gibt es ganz, ganz viel Unklarheit. Und das ist mein Hauptproblem mit dieser Kategorie oder dieser Zahl an sich, dass sie in der Debatte den Blick verstellt auf die Fragen, die eigentlich zählen. Und wenn wir auf die Wirtschaft derzeit schauen, dann müssen wir auch klar sagen, wir haben eine große Herausforderung, mit der wir uns alle miteinander beschäftigen sollten. Das ist die Klimakrise. So, und die kann ich natürlich ignorieren und kann so tun, als wäre sie nicht. Gleichzeitig, in dem Fall muss man sagen, gelten halt schon die Gesetze der Physik, die werde ich durch mein Ignorieren nicht vom Tisch wischen können. Ja, also die Auswirkungen der Klimakrise werden alle Länder dieser Welt treffen, manche stärker, manche schwächer. Und wenn wir auf diese Frage ernsthaft schauen, dann muss ich, wenn ich auf die Wirtschaft schaue, klar fragen, okay, was soll denn weiter wachsen? Und was soll nicht weiter wachsen? Was soll wachsen, sind Tätigkeiten in Pflege, Bildung, all diese Dinge. Was wachsen soll, ist öffentliche Infrastruktur. Was nicht weiter wachsen sollte, wenn ich auf die Klimakrise schaue und die ernst nehme, dann ist das fossile Geschäftsmodell.
Aber würden Sie Wirtschaftswachstum an sich, also das sehen Sie es kritisch, akzeptieren Sie es oder wollen Sie es nur in einen anderen Kontext stellen? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Nein, die religiöse Anbetung des Wirtschaftswachstums als einzige Kategorie, die uns wichtig ist, die halte ich für ein Problem. Den Wachstumsbegriff als solches sollte man schon noch kritisch hinterfragen. Wachstum an sich ist keine Maßzahl, die für sich per se immer positiv ist. Aber, ein Tumor wächst auch. Das ist nichts Positives.
Ja, aber da geht's
Und die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen, kann ich Wachstum anders definieren? Muss das nur als quantitatives Wachstum gezählt werden, so wie wir es momentan machen? Oder geht es nicht eigentlich um die Frage, wie können wir qualitativ wachsen? Das interessiert mich viel mehr.
Also momentan ist es so, dass es vor allem zu tun hat mit der Wertschöpfungskette. Also dass es keine Verteilungsfrage ist, sondern wirklich eine Wachstumsfrage. Also nicht wie, wenn ich 3 Euro habe, wie verteile ich diese 3 Euro auf 3 Leute, sondern wie mache ich aus 3 Euro 9 Euro, also 6 Euro, 9 Euro, 12 Euro. Und da gibt es eben diese Wertschöpfungskette. Dieses berühmte Beispiel, dass ein Forstwirt einen Baumstamm verkauft an ein Sägewerk um 3 Euro. Das Sägewerk macht 3 Bretter draus um jeweils 3 Euro. Also gibt es dann weiter an einen Tischler um 6 Euro. Der Tischler macht einen Sessel draus, verkauft ihn um 9 Euro. Dann kommt der Händler, verkauft um 12 Euro und alle verdienen. Und aus 3 Euro werden 12 Euro. Das ist die Wertschöpfungskette und das ist Wachstum. Also aus 3 Euro werden 12 Euro und viele Menschen profitieren. Das ist dieses Grundprinzip von Wachstum, aus dem dann halt auch Wohlstand für viele hervorkommt. Was daran sehen Sie kritisch?
Ich finde das Beispiel ist super gewählt. Sie beginnen die Geschichte mit einem Forstwirt, der einen Baum aus dem Wald holt und verkauft. Das BIP misst nicht, ob ein Wald gesund ist. Das BIP misst auch nicht, ob die Luft sauber ist. Das BIP misst nicht, ob unser Wasser trinkbar ist. Das sind alles aber extrem grundlegende und wertvolle Kategorien. So, also welchen Wert hat der Baum, wenn er stehen bleibt und weiterhin CO2 aus der Luft holt und damit bindet? Das messen wir momentan in unserem Wirtschaftssystem nicht. Und das ist genau mein Thema mit dieser Frage. Ich habe, das wird, deshalb finde ich spannend, dass wir das so diskutieren. Sobald man anfängt, über diese Kategorie kritisch nachzudenken, steht man sehr schnell in einem Eck von, da ist aber jemand fortschrittsfeindlich oder wachstumsfeindlich. Es geht mir nicht darum, überhaupt nicht, zu sagen, wir sollen uns alle mit weniger begnügen. Nein, nein, meine Frage ist, wie können wir Wachstum so gestalten, dass es qualitativ wertvoll ist?
Okay, aber das heißt, gehen wir konkret auf dieses Beispiel mit dem Baum und dieser Wertschöpfungskette. Würden wir diesen Baum oder all diese Bäume, um die es da geht, entnehmen aus einem nachhaltig geführten Wald, also grünes Bepflanzen, wo quasi nur so viel nachwächst, wie herausgenommen wird. Also sagen wir mal, das ist CO2-mäßig, klimamäßig, einwandfrei alles gemacht. Wenn wir solche Bäume nehmen, ist dann, wenn das die Grundvoraussetzung ist, ist dann die Wertschöpfungskette, ist dann in Ihren Augen Wirtschaftswachstum in Ordnung? Also das wäre ja dann liberale oder soziale Marktwirtschaft. Das heißt, wenn wir diese Nachhaltigkeit als Grundlage haben, sind sie dann für soziale, liberale Marktwirtschaft und die Wertschöpfungskette und Wirtschaftswachstum.
Nochmal, ich habe es jetzt eh versucht, dreimal zu sagen. Ich habe kein generelles Problem mit Wachstum. Ja, mir geht es um die Frage von, wie schauen wir auf Wachstum und wie können wir es auch anders definieren. Das ist mal ein ganz grundlegender anderer Zugang, als zu sagen, jedes Wachstum darf nicht stattfinden. Ich habe, glaube ich, mehrmals gesagt, es geht mir um die Frage, wie können wir qualitativ wachsen. Und wir haben ganz, ganz viele Bereiche in unserem Leben, die extrem zentral sind, wo wir uns über Wachstum gar nicht unterhalten. Deshalb finden die in der Debatte auch viel weniger statt und sind viel weniger gewertschätzt. Was ich nicht gut messen kann, das zählt dann oft auch gar nichts. Was meine ich damit? Wir haben heute schon über den gesamten Bereich der unbezahlten Arbeit gesprochen. Die kommt überhaupt nicht vor in all unseren Kennzahlen. Dabei ist die so wertvoll, denn sie ist das Fundament für jede Art von bezahlter Arbeit. Ein anderes Beispiel wäre alles, was wir im pflegerischen oder im bildnerischen Aspekten machen. Wir müssen uns vor Augen halten, das finde ich ganz relevant, nämlich, dass wir Menschen haben, die Berufe ausüben, die eben nicht effizienter gestaltbar sind. Eine Pflegekraft kann, und wenn sie sich noch so anstrengt, nicht mehr alte Menschen würdevoll betreuen. Eine Elementarpädagogin kann nicht 50 oder 150 Kinder in derselben Gruppe betreuen. Das geht einfach nicht. Das heißt, da gibt es eine Grenze dessen, was die machen kann. Gleichzeitig macht sie hoffentlich qualitativ extrem hochwertige Arbeit. Aber unser Blick auf die quantitativen Zahlen verstellt uns solche Fragen in der öffentlichen Debatte ganz oft. Und mein Appell wäre, dass wir ein bisschen ganzheitlicher auf diese Wirtschaft schauen.
Okay, aber vielleicht, um das abzuschließen, unter der Prämisse, dass es nachhaltig ist, dass es sozial verträglich ist, es ist eh soziale Marktwirtschaft grundsätzlich, also es soll eigentlich eh sozial verträglich sein, würden Sie schon das Grundprinzip der liberalen Marktwirtschaft als positiv bewerten, weil es zumindest das Geld vermehrt und dann auch natürlich besser verteilt werden kann.
Und wir haben uns in unserem Beispiel noch gar nicht darüber unterhalten, wem der Baum eigentlich gehört. Weil das ist ja eine Sache, die Sie eingangs auch erwähnt haben. Wenn wir aufs BIP schauen, schauen wir ja gar nicht auf Verteilungsfragen und auf Eigentumsfragen. Das ist tatsächlich eine ganz relevante Kategorie, die ich
schon aber guten, dann hupfen wir weiter, weil wir kommen noch zu Verteilungsfragen und auch zum Thema Eigentum. Ich möchte eben, diese Sendung soll sich mit Kommunikation auseinandersetzen. Ich möchte eben diese ganzen Narrative auch ein bisschen abklopfen. Nächstes Thema wäre Schulden. Sie und das Momentum-Institut sagen, Staatsschulden sind Zukunftsinvestitionen.
Nicht alle, nicht immer. Also da sind wir schon differenzierter. Also,
das kann ich ja grundsätzlich nachvollziehen, weil wir verschulden uns, indem wir Spitäler bauen, Gesundheitseinrichtungen, Straßen, Schulen, Kindergärten, Schienen. Straßen. Also das brauchen wir ja alles. Es ist aber trotzdem die Frage, wenn man schaut, wem schuldet die Republik eigentlich Geld? Das ist 25-30% sind es eigene staatliche Institutionen, Staatsfonds, Nationalbank etc. Der Großteil sind private Gläubiger, 70-75%, also Banken, Versicherungen, Fonds, Pensionsfonds, Rentenkassen und so weiter. Und da sind 80% davon im Ausland. Und wenn man jetzt weiß, dass wir rund 6-7 Milliarden Euro jedes Jahr allein an Zinsen zu bezahlen haben für diese Staatsverschuldung, ist es eigentlich gescheit, dieses Modell, wenn wir 4-6 Milliarden Euro jedes Jahr an ausländische Banken und Investoren zahlen müssen? Ist dieses Modell eigentlich vernünftig?
Naja, da müssen wir mal ganz grundsätzlich darüber reden, wie finanzieren sich Staaten. Das ist ja kein österreichisches Spezifikum, dass wir uns oder sich Republiken über Kredite finanzieren, sondern das ist eigentlich die Regel. Das machen alle Industrienationen so.
Richtig,
Und jetzt ist natürlich die interessante Frage für uns, wohin fließt das Geld, das wir uns ausborgen? Also wofür nehmen wir die Kredite denn auf? Und da muss man, glaube ich, ganz wesentlich unterscheiden, sind es zukunftsfähige Schulden oder sind es keine zukunftsfähigen Schulden? Sie haben schon angesprochen, Schulen, Schienen, Spitäler, das sind alles Dinge, die ja nicht nur im ersten Jahr ihrer Errichtung etwas bringen, sondern über viele, viele Jahre und Generationen. Insgesamt ist das für mich die entscheidende Frage. Ja? Also wenn ich Schulden aufnehme, muss ich mir die Frage stellen, sorgt das zukünftig dafür, dass zusätzliche Einnahmen generiert werden können oder dass etwaige Kosten nicht anfallen? Auch das ist eine ganz zentrale Frage, insbesondere im Klimaschutz. Ja? Also jede Klimaschutzinvestition, die ich heute tätige, hilft hoffentlich dabei, die Klimakrise besser zu bewältigen, schützt uns aber auch vor Klimastrafzahlungen, die sonst auf uns zukommen werden. Also all diese Dinge hängen ja miteinander zusammen. Gleichzeitig muss man auch sagen, laufende Ausgaben werden optimalerweise durch laufende Einnahmen bestritten und nicht durch die Aufnahme von Krediten. Also diese Unterscheidung ist mir wichtig. Und bei Schulden haben wir das Thema generell, das finde ich so interessant, dass wir auf Staatsschulden so anders schauen als auf private Schulden. Wir würden keinem Häuselbauer sagen, na bist du denn verrückt, du finanzierst dein Haus auf Kredit. Da würden wir finden, das ist ein guter, ehrlicher Leistungsträger, der über viele Jahre einen Kredit zurückzahlt und sich was aufgebaut hat. Wenn wir auf die Staatsschulden schauen, dann kriegt das immer so eine Art moralisches Defizit. Oh je, da lebt jemand über seinen Verhältnissen. Dabei ist es auch hier so, der Staat nimmt Geld auf, um Vermögenswerte zu erschaffen, die auch in Zukunft zusätzliche Einnahmen oder eben Dinge herstellen können, die auch zukünftige Generationen gut brauchen können.
Kommen wir vielleicht ein bisschen zu der Verteilungsfrage. Ja? Also ich habe einen Freund, Peter, ich habe ihn gefragt, ob ich seine Zahlen verwenden darf. Mit seiner Zustimmung mache ich das. Der ist selbstständig. Von 100 Euro, die er verdient, zahlt er 20% Umsatzsteuer. Dann bleiben 80 Euro. Von denen zahlt er rund die Hälfte in etwa Einkommensteuer, Abgaben etc. Das heißt, es bleiben 40 Euro von 100 Euro. Wenn man das aufs Jahr rechnet, dann geht er 7 Monate und 6 Tage arbeiten für, wie man so landläufig sagt, für den Staat. Und ab 6. August verdient er dann bis Ende des Jahres in die eigene Tasche. Das ist eigentlich schon relativ viel Geld, das er abliefert für den Staat. Kann man grundsätzlich darüber diskutieren. Die Frage ist hinsichtlich Verteilung. Wo soll man da noch ansetzen? Also der hat sich natürlich auch ein Vermögen angehäuft. Er hat Sparbücher für seine 3 Kinder, jeweils ungefähr 100.000 Euro. Hat 2,5 Millionen in etwa. Der ist jetzt auch schon seit 33 Jahren berufstätig und selbstständig. Also der hat wirklich bis 6. August jedes Jahr gearbeitet für den Staat, hat einen Beitrag geleistet. Und jetzt soll man auf das, was er sich zusammengespart hat, noch einmal Steuern zahlen. Das ist ja die Grundlage von Vermögenssteuern. Wie ist das in Ihrer Sichtweise zu rechtfertigen?
Nun, es kommt eben auf die Frage an, von welchem Vermögen sprechen wir denn da überhaupt? Ne?
Also in dem Fall wäre es gleich 1%.
Das ist mal die erste ganz zentrale Frage. Und ich finde es sehr schön, dass Sie so ein Beispiel gewählt haben, wo wir sehen, dass jemand in diesem Land, und das finde ich ja wunderbar, dass jemand in diesem Land mit entsprechender Arbeit sich tatsächlich was aufbauen kann. Mhm. Also, dass ich mit meiner Arbeit, obwohl Sie ja, ich müsste es jetzt nochmal nachprüfen, die Abgaben, die Sie genannt haben, sich trotzdem ein Millionenvermögen aufbauen kann, muss man sagen, okay, dann haben wir offensichtlich kein Problem mit der Besteuerung des Faktors. Das Arbeit bei Selbstständigen. Das ist mal das Erste. Die zweite Sache, die uns klar sein muss, und die finde ich wirklich ganz, ganz, ganz zentral. Ich finde, dass wir in einem Steuersystem leben und dieses Prinzip ist eigentlich gemeinhin akzeptiert, wo wir sagen, jemand, der mehr hat, der soll auch mehr beitragen. Die Politik bemüht da immer das Bild der breiteren Schultern. Mhm. Das ist in unserem Lohnsteuersystem zum Beispiel völlig klar. Je mehr ich verdiene, desto höher steige ich in der Steuerstufe. Ne? Und deshalb kann ich bei einem Einkommensmillionär mehr Lohnsteuer einsammeln als bei jemandem, der vielleicht 20.000 Euro im Jahr verdient. Ja? Also dieses System kennen wir als das Prinzip der Leistungsfähigkeit. Das ist mal das eine. Das andere muss man auch sagen, gerade mit großen Vermögenswerten kommen auch Möglichkeiten dazu, die es durchaus möglich machen, dass das Geld ja auch für einen arbeitet. Ja, also das muss auch klar sein, wir besteuern den Faktor Arbeit deutlich höher als den Faktor Vermögen. Das heißt, wenn mein Geld für mich arbeitet, muss ich natürlich Kapitalertragssteuer zahlen, diese Dinge, aber die sind deutlich niedriger angesetzt als eigentlich die Steuern auf Arbeit in diesem Land. Und wenn wir insgesamt auf den Steuerkuchen schauen, dann sehen wir, dass von 100 Steuereuros 80 aus Arbeit und Konsum kommen. Also das zahlen die ganz normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Pensionistinnen, die arbeitssuchenden Menschen, die Familien in diesem Land. Aber wir holen nur 4 Euro aus den ganz großen Vermögen. Das ist da meine Unwucht. Denn auch sehr vermögende Menschen haben ein großes Interesse daran, dass dieser Staat gut funktioniert. Ihr Absolut, Freund Peter könnte keine qualifizierten Fachkräfte finden, wenn wir keine Universitäten finanzieren würden. Für seine Wertschöpfungskette wird er sehr wahrscheinlich auch ein funktionierendes Straßensystem brauchen und ein Rechtssystem, auf das sich alle verlassen können.
Jetzt komme ich noch einmal zu dem Thema Whataboutismus oder Ablenkungsmanöver, wo wir zu Beginn gesprochen haben in der Feminismusfrage. Nämlich in dieser ganzen Vermögensteuerfrage wird sehr oft das Bild vorgebracht von den Superreichen, die irgendwie in Monaco Yachten liegen haben oder keine Ahnung, in Kalifornien irgendwie 2 oder 3 Villen haben. Das sind ja nur wenige tausend Menschen, die es in Österreich überhaupt gibt, wenn überhaupt. Ja. Also natürlich gibt es die weltweit, in Österreich gibt es vielleicht einige tausend davon. Der Großteil von Menschen, die, sagen wir jetzt einmal so wie der Peter, das ist ja, ich sage jetzt nicht Mittelschicht oder Mittelstand, aber der Peter eben konkret, der wäre in diesem Modell vom Momentum-Institut betroffen mit 1% pro Jahr.
Wir haben kein Vermögenssteuermodell entwickelt. Wir haben einzig und allein ausgerechnet, was die Modelle, die politische Parteien diskutieren,
Wäre Ihr Modell oder wofür würden Sie plädieren? In dem Fall zum Beispiel beim Peter, wie viel würden Sie sagen, wäre gerecht an Vermögenssteuer jedes Jahr? Wie viel Prozent?
Also die Steuer, die mir ein tatsächlich großes Anliegen ist, ist die Steuer auf Erbschaften. Sie haben gesagt, er hat ja auch Kinder. Das ist tatsächlich ein Thema für mich, denn wir reden alle immer davon, dass wir in einer sogenannten Leistungsgesellschaft leben und man sich durch seine eigene Hände Arbeit irgendwas aufbauen können soll. Gleichzeitig sehen wir, dass wir immer mehr von einer Leistungsgesellschaft in eine Erbengesellschaft rutschen. Mittlerweile ist es so, dass 85% aller sehr, sehr reichen und vermögenden Menschen in diesem Land ihr Vermögen nicht erarbeitet, sondern ererbt haben. Und das wird mit jeder weiteren Generation natürlich nochmal Ärger. So, und was ist der zentrale Effekt, dass wir uns den nochmal herholen, weil das eben keine nur eine Art abstrakte Gerechtigkeitsfrage für mich ist, sondern eine ganz konkrete, die im Leben der Menschen einen großen Unterschied macht. Wir haben uns das angesehen, wenn man sich vorstellt, 2 Menschen starten ins Leben. Beide haben dieselbe Schule besucht, beide haben dieselben Fähigkeiten und Möglichkeiten, beide machen denselben universitären Abschluss und starten dann in ihr Berufsleben. Und der eine bekommt von seinen Eltern 100.000 Euro geschenkt und der andere nicht. Das ist dann der Unterschied, zum Beginn des Berufslebens. Was kann der eine machen? Er kann sich einen Kredit aufnehmen, wer hat Eigenmittel und kann sich darum Eigentum anschaffen. Nicht sofort, er muss natürlich diesen Kredit abzahlen, aber über die Zeit lebt er dann im Eigentum, das abbezahlt ist. Der andere lebt zur Miete und braucht viel länger, um die Eigenmittel anzusparen, die er überhaupt braucht, damit er einen Kredit aufnehmen kann. Und dieser Erbreichtumseffekt, wenn man so möchte, wirkt natürlich das ganze spätere Leben und ermöglicht einen Unterschied im Vermögensaufbau von weit über 1 Million Euro. Die waren gleich fleißig, die haben gleich viel geleistet, die haben sich gleich angestrengt. Also dieser Startvorteil auf der einen Seite ist hier natürlich ein Rieseneffekt. Und jetzt komme ich zu dem Thema, das mir so wichtig ist, die Mechanik bei den Erbschaften. Da ist noch überhaupt niemand irgendwie amoralisch oder sonst was. Aber die Mechanik von Erbschaften ist, dass wenn ich schon sehr, sehr vermögend bin und ich dann noch was erbe und fast 100% aller Menschen im obersten Vermögensdezil erben, die sind aber schon ganz oben. Die sind schon im obersten Vermögensdezil. Dann kriegen sie on top nochmal statistisch betrachtet eine Erbschaft von mindestens 1,5 Millionen Euro dazu. Die wohnen bereits im Eigenheim, die haben bereits weitere Immobilien. Natürlich, was machen die? Die kaufen sich noch eine Immobilie. Warum auch nicht? Würde ich auch machen. Ihre eigenen Kinder werden später also mal mehr erben, als ihre Mama oder ihr Papa selbst mal bekommen hat. Die Wohnung ist mehr wert als zum Zeitpunkt des Kaufens. Über die Jahrzehnte wurden außerdem Mieteinnahmen generiert. Ganz unten, bei den untersten 20%, erben Leute sehr selten etwas, nur jeder Fünfte. Und wenn überhaupt, dann so im Schnitt 33.000, 40.000 Euro. Was machen die Leute? Sie kaufen sich ein Auto, sie renovieren vielleicht die Küche, sie stecken es in eine kleine Renovierung. Das Geld ist weg. Es ist verkonsumiert. Die Kinder werden später nicht mehr erben, als sie selbst geerbt haben. Und das ist ein Effekt, der, wenn ich das über Generationen laufen lasse, dazu führt, dass oben immer mehr Vermögen angehäuft wird. Nicht, weil mir böse war. Es ist einfach eine simple Mechanik. Und ich kann eine Gegenmechanik einziehen, indem ich sage, okay, große Erbschaften werden besteuert.
Okay, hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber die Zeit ist soweit. Wir kommen schon zur nächsten Werbeunterbrechung und sind in Kürze zurück. Willkommen zurück bei Message Macht Medien mit Barbara Blaha, heute unser Gast vom Momentum-Institut. Wir haben jetzt gesprochen über Verteilungsfragen, über Schulden, über Feminismus. Ich würde jetzt gerne mal versuchen, wir haben auch gesprochen über den Baum, der da in Bretter geteilt wird, zurückzukommen zur Wurzel. Es wird ein bisschen theoretisch. Es gilt allgemein so, dass im 18. Jahrhundert der erste Sozialdemokrat oder der erste Sozialist oder der erste Linke Jean-Jacques Rousseau gewesen ist, und mit einem Gleichnis. Der hat gesagt, der Erste, der ein Stück Land mit einem Zaun umgab und auf den Gedanken kam zu sagen, das gehört mir, und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der Begründer der bürgerlichen Gesellschaft. Und er sagt auch, Eigentum ist die Ursache der menschlichen Ungerechtigkeit. Also quasi der Erste, der einmal gesagt hat, das ist jetzt mein Stück Land und einen Zaun gebaut hat und Eigentum begründet hat, war der erste Dieb quasi. Und da lässt sich die linke Ideologie durchaus verstehen, wenn man das so hört. Es gibt aber, und auch Karl Marx hat dieses Gleichnis mit dem Schema der Einzäunung weitergeführt. Es gibt aber den Philosophen Peter Sloterdijk, der jetzt vor einigen Jahren das als einen Irrtum und als ein Missverständnis dargestellt hat. Der hat nämlich gesagt, der Erste, der einen Zaun gebaut hat, hat den errichtet, damit die Schafe und die Tiere nicht davonlaufen oder dass sie geschützt sind vor wilden Tieren, Wölfen, Bären, was auch immer. Und dass das eigentlich ein Streben nach Struktur und nach Ordnung war. Wie ist Ihr Blick auf dieses Thema, auf diese Zäune? Ist es die erste Ungerechtigkeit oder war es einfach ein Bedürfnis nach Schutz und Ordnung?
Naja, zuerst muss ich mal sagen, ich war nicht dabei. Manchmal würde ich mir das Selbstbewusstsein von Männern wünschen, die dann postulieren, wie es wirklich war. Also wie das genau war, als der Erste einen Zaun errichtet hat, das wissen wir alle miteinander nicht. Und ich finde, es ist nicht zwingend ein Widerspruch. Es muss kein Entweder-Oder sein. Jemand kann finden, hey, dieses Stück Land gehört jetzt mir und ich zäune es ein, und gleichzeitig finden, das ist praktisch, weil dann rennen wir die Händel nicht mehr davon oder was immer es war. Also das ist für mich zwingend kein Widerspruch. Und es hängt ja auch tatsächlich miteinander zusammen, denn wenn wir auf Eigentum schauen, dann braucht es sowas wie eine öffentliche Ordnung, um das abzusichern. Und das ist ja auch die Grundlage von wesentlichen Teilen unseres Rechtsstaats. Also sowas wie Eigentum funktioniert ja bis heute nur deshalb, weil wir sagen, ja, wir akzeptieren, dass das Eigentum ist. Und wir haben Gesetze, die du durchsetzen kannst, wenn jemand dein Eigentum von dir nimmt. Wir schützen Eigentum auch dadurch, dass wir sagen, es gibt eine Rechtsordnung, die den Verkauf und den Handel und all diese Dinge regelt. Oder eben in manchen Staaten, wenn auch nicht bei uns, die Weitergabe über deinen Tod hinaus. Also all das ist eine
öffentliche Ordnung. Das heißt, Sie sehen Eigentum grundsätzlich eigentlich nicht kritisch?
Nicht jede Form von Eigentum finde ich grundsätzlich kritisch. Aber man muss sich natürlich fragen, ab einer gewissen Größenordnung bekommt das Eigentum eine Unwucht. Was meine ich damit? Menschen, die über ein ganz großes Vermögen verfügen, verfügen ja nicht nur über das Geld oder das Aktienpaket oder die Immobilie, die sie besitzen, sondern mit diesem großen Vermögen kommen ja weitere Kategorien dazu. Und eine ganz entscheidende Kategorie ist die Kategorie der Macht. Wenn ich ein sehr großes Vermögen besitze, kann ich entsprechend Einfluss nehmen. Und das ist sich in einer demokratischen Ordnung irgendwann ein Problem. Denn wenn ich nicht mehr darauf angewiesen bin, welche gesetzlichen Grundlagen hier gelten, dann habe ich das Prinzip ein Mensch, eine Stimme eigentlich ausgehöhlt. Und es macht ja auch was mit allen anderen Menschen, die in dieser Demokratie leben. Denn die schauen nach oben und denken sich, okay, diese Regeln gelten offensichtlich nicht für alle. Dann ist das eine Rechtsordnung, die im Wesentlichen mir auch nichts nützt. Also, dass wir als Demokratinnen und Demokraten auf extreme Vermögenskonzentrationen schauen und uns darüber Sorgen machen sollten, das glaube ich tatsächlich, ganz unabhängig von allen wirtschaftlichen Implikationen. Okay.
Ich möchte jetzt im letzten Teil vielleicht noch generell gehen auf das Thema Sozialdemokratie. Sie haben Ihre Wurzeln in der Sozialdemokratie. Sehen Sie sich eigentlich als Sozialdemokratin?
Ich würde sagen, ja.
Ja. Sie waren einmal sozusagen in der Sphäre der Politik, in der Interessensvertretung. Ist für Sie vorstellbar, dass Sie mal in die Politik ganz zurückkehren?
Ich finde tatsächlich, ich habe die Politik gar nicht wirklich verlassen. Ich stehe so ein bisschen auf der Seitenlinie und versuche, gute Ideen hineinzurufen.
In eine gewählte Funktion, also das jetzt ist ein Ministeramt, Parteifunktionärin, ist das für Sie vorstellbar?
Also ich bin mittlerweile in einem Alter, wo ich nicht mehr die naive Vorstellung habe, dass man weiß, was morgen ist, sondern klar sagen kann, ich habe keine Ahnung, was in einem, in 10 oder in 20 Jahren los sein wird. Also diese Vorstellung von, man wüsste, wie sich die Dinge entwickeln, die habe ich überhaupt nicht. Was ich sagen kann, ich finde, dass ich mit Momentum einen Job mache, den ich mit meinem ganzen Herzen ausfülle und wo ich auch wirklich finde, da haben wir genug zu tun. Also es zieht mich nicht in diese Richtung.
Okay. Ich spreche nicht über aktuelle politische Ereignisse, auch nicht über aktuelle Politikerinnen und Politiker. Generell das Thema Sozialdemokratie in Europa. Da ging es ja schon mal besser. Also wir hatten da Anfang der 2000er Jahre in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Premierminister, Regierungschefs, war schon eine ziemlich eindrucksvolle Geschichte. Da ist jetzt ein bisschen Ebbe, also es geht ein bisschen nach unten. Woran liegt das eigentlich aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube nicht, dass es nur diese eine Ursache oder nur diese eine Situation gibt, die es erklärt. Ich würde meinen, das hat mehrere Gründe. Ein ganz zentraler Grund ist ganz sicher, wir haben eingangs darüber gesprochen, wie sehr wir das Fenster schieben in die eine oder in die andere Richtung. Und Sie haben heute auch schon das schöne Wort Common Sense übersetzt, also Hausverstand. Das war so logisch, ne? Also es soll so sein.
Gemeinsame Übereinkunft.
Genau. Und meine These wäre, wir haben das Fenster des sogenannten Common Sense ordentlich verschoben. Was meine ich damit? Bis Mitte der 70er war völlig selbstverständlich, selbst in den USA, dass der Spitzensteuersatz für Einkommen bei über 90% lag. Egal, ob ein Republikaner oder ein Demokrat Präsident war. Wir haben in der Nachkriegsordnung ganz klar die Grundsätze, Vollbeschäftigung sind eine gute Idee, die Marktkräfte gehören reguliert. Das war weit über Mitteleuropa hinaus der sogenannte Common Sense. Dann kam die Wende, nicht zuletzt Maggie Thatcher, Ronald Reagan, die den Neoliberalismus sozusagen begründet und mit angeschoben haben, auch hier auf diesem europäischen Kontinent. Und die Sozialdemokratie hat auf diese Phase reagiert mit der Erfindung, ein bisschen später mit der Erfindung des sogenannten Dritten Wegs. Erinnern Sie sich, Blair, Schröder, all diese Dinge. Und es gibt diese sehr schöne Geschichte von Margaret Thatcher, die die britische Premierministerin und der Gewerkschafts sei bei uns der Politik. Und die hat nach dem Ende ihrer Karriere bei einem Abendessen die Frage bekommen, Frau Thatcher, was ist denn der größte politische Erfolg Ihrer Karriere? Und dann sagt diese erzkonservative ehemalige Regierungschefin mit einem Lächeln im Gesicht, Tony Blair und New Labour. Warum sagt sie das? Weil Tony Blair ihre Politik fortgesetzt hat, die Politik der Privatisierung etc. etc.
Wurde ihm vorgeworfen, ja.
Genau. Das trifft nicht nur Tony Blair, sondern das trifft andere sozialdemokratische Parteien auch. Und dieses Verschieben macht natürlich was, wenn die sozialdemokratischen Parteien über einen langen Zeitraum vergessen, für wen sie eigentlich da sind und für wen sie eigentlich kämpfen sollten, dann reagiert natürlich auch die Bevölkerung, die Wählenden darauf, indem sie sagen, warum sollte ich euch noch wählen? Und dieser grundlegende, ich würde so sagen, Vertrauensbruch, der hängt den Sozialdemokratinnen europaweit bis heute nach.
Wie bewerten Sie folgende These? Die gibt es nämlich auch, dass es eine Grenzverschiebung gegeben hat. Nämlich, dass also in ganz Europa gibt es eigentlich überall, es gibt kaum irgendwo einen Hügel, wo es keine Burg gibt oder ein Schloss. Und das war natürlich gang und gäbe früher. Also es hat eine Elite im Schloss, in der Burg gewohnt und drumherum die Bevölkerung in Armut. Bauern, einfache Leute. Und das ist dann irgendwann einmal gekippt und dann wurde der Revolution gegeben und die Elite in der Burg wurde gestürmt. Und die sogenannte Linke war halt traditionell immer eher auf der Seite der Revolutionäre. Und in der Zeit des Global Village, also der Globalisierung, gibt es die These, dass diese Burg, diese Festung jetzt die sogenannte westliche zivilisierte Welt ist, also bei uns Europa. Und drumherum, im sogenannten globalen Süden, leben jetzt die Menschen in Armut. Und dass sozusagen diese Differenzierung in Europa nicht mehr möglich ist. Also dass jeder, der in Europa in dieser Burg lebt, sich automatisch zur Elite zählt und nicht mehr diese Opferhaltung einnehmen kann. Ist das ein Erklärungsansatz, den Sie für schlüssig halten?
Tatsächlich glaube ich, dass alle Menschen ganz, ganz, ganz relative Wesen sind. Was meine ich damit? Wir vergleichen uns mit denen, die um uns herum sind. Kein Mensch auf diesem Erdball oder eben der westlichen Industrienation denkt sich, ich habe zwar nur meine Mindestpension, aber schau mal, immerhin bin ich keine indische Bäuerin. Aber schau mal, ich wohne nicht in der Sahelzone. Das denkt sich niemand. Wir vergleichen uns immer im Kontext dessen, was wir kennen und wo wir uns auch selbst bewegen in diesem Sozialraum. Das finde ich deshalb so interessant, weil das natürlich dann auch heißt, dass uns zum Glück dann oft gar nicht so viel fehlt. Es ist gar nicht so wichtig, dass wir die Yacht haben und das Schloss und ich weiß nicht, den Privatjet. Es ist nur wichtig, dass wir ein bisschen mehr haben als die Nachbarin. So, das reicht oft schon. Gleichzeitig ist dieses Vergleichen auch deshalb wichtig, weil wenn ich da nicht weiß, wie wirklich reiche Menschen leben und die auch nie treffe im realen Leben, vergleiche ich mich nicht dort hinauf, sondern nach Möglichkeit in meiner eigenen Sphäre. Also ich halte die These, Sozialdemokratie funktioniert deshalb nicht, weil es den Menschen im Westen zu gut geht und das Außen zu weit weg, halte ich ein bisschen für problematisch. Außerdem glaube ich tatsächlich, wir kennen die Armutszahlen in Österreich. Wir haben das große Glück, dass wir als Industrieland eine große Erfolgsgeschichte hinter uns haben. Aber immer noch sind mehr als 1,5 Millionen Menschen an der Grenze zur Armut. Die empfinden sich sicher nicht als Teil auch nur irgendeiner Elite.
Aber wie kommt dann oder wie ist zu erklären dann dieser Rise von Donald Trump, von rechtspopulistischen Bewegungen, die jetzt nicht mehr bei 10% herumgrundeln, sondern schon Richtung 20, darüber hinausgehen, AfD in Deutschland, in ganz Europa, also im gesamten, in dieser ganzen westlichen Welt gibt es ein starkes Zunehmen von rechtspopulistischen Bewegungen. Wie erklären Sie sich das Phänomen Donald Trump?
Ich glaube, das hat auch nicht nur eine Ursache, sondern mehrere. Eine ganz wesentliche Ursache, die ich vor allem auch in Europa beobachte, ist, wir hatten ganz lange die Erzählung, auch ganz stark getragen von den Boomjahren der 60er und 70er Jahre. Wenn du dich anstrengst, wirst du es gut haben. Und wenn du dich richtig anstrengst, werden es deine Kinder mal besser haben als du. Das war ganz, ganz lang die Erzählung, auf die unsere Politik auch gebaut hat. Und die hat nie für alle gestimmt. Die hat nie für die Frauen gestimmt. Die hat nie für die Leute mit Migrationshintergrund gestimmt. Die hat nicht für die türkischen Gastarbeiterinnen gestimmt. Aber sie war kräftig genug, um genug politische Loyalität zum System zu erzeugen. Und mittlerweile bröckelt diese Erzählung vorne und hinten. Wenn du in die Umfragen schaust, siehst du, die Menschen glauben nicht, dass ihre Kinder es einmal besser haben werden als sie selber. Die sind schon ganz ängstlich, weil sie glauben, wenn sie nur dasselbe erschaffen werden, ist das schon ein riesiger Kampf. Es gibt das schöne Bild, wir hatten lange diese Rolltreppe, du stellst dich rauf und fallst nach oben, fast nach oben. Mittlerweile haben sie das Gefühl, sie müssen gegen den Abstieg anlaufen auf dieser Rolltreppe. Das ist das bestimmende Gefühl dieser Gesellschaft. Und ganz wesentlich dazu hat auch beigetragen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass Politik dazu da ist, um mein Leben tatsächlich zu verbessern. Aber wenn das zentrale Geheimnis ist von Demokratie, dass wir alle miteinander in diesem Boot sitzen und versuchen, das Leben aller hier zu verbessern und dieses Versprechen nicht mehr eingelöst wird, dann wende ich mich natürlich ab. Wir sehen auch eine zweite große Bewegung, über die wird viel weniger gesprochen als der Aufstieg der Rechtsextremen, der Abgang ins Nichtwählerlager. Immer mehr Menschen gehen gar nicht mehr zur Wahl.
Frau Blacher, wir müssen leider schon zum Ende kommen. Eine letzte Frage, wie wir es ein bisschen humorvoll beenden, weil Ihr Buch, das ist ja auch ein Kabarettprogramm, habe ich gelesen. Genau. Also Sie versuchen es auch irgendwie mit Humor oder lustig anzugehen. Ist vielleicht die Taktik, die Sie verfolgen, ein sehr ernstes Thema oder für ein sehr ernstes Thema Menschen zu gewinnen, die nichts damit anfangen können, indem es humorvoll verpackt ist? Ist vielleicht schon mal ein Vertreter des Patriarchats, ein Erzkonservativer nach einer Vorstellung gekommen und hat gesagt, Frau Blacher, Sie haben mich überzeugt, jetzt bin ich eigentlich auch ein Feminist?
Naja, ich bin nicht völlig delusional. Ich bin schon der Meinung, dass in meine Kabarettprogramme nur Männer kommen, die zumindest mit dem Thema ganz prinzipiell kein großes Problem haben. Sie sind vielleicht nicht vollends überzeugt, aber sie haben kein Riesenproblem damit. Was in meinen Programmen schon gelingt, und deshalb habe ich auch versucht, sie so zu gestalten. Das wissen wir aus Studien, wenn man Menschen zum Lachen bringt, dann finden sie einen sympathischer. Das ist schon mal gut, weil schwierige Themen sind oft mit einer gewissen Schwere verknüpft und der Feminismus ja insbesondere auch, dass man Frauen, die Feministinnen sind, immer sagt, das sind so humorbefreite Spaßbremsen, die machen keinen Spaß. Das mal anders zu gestalten, fand ich wichtig. Und das Zweite, was ich auch wichtig finde, es erzeugt im Raum, wenn die ganze Gruppe, 200, 300, 400, 500 Leute miteinander lachen, erzeugt es ein Wir-Gefühl. Deshalb heißt das Buch ja auch Funkenschwestern. Wir werden die Dinge auf dieser Welt nicht alleine verbessern oder verändern, wir können das nur gemeinsam tun.
Frau Blacher, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit und für dieses interessante Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuhörer und Zuschauer, sagen wir danke fürs Zuhören und Zuschauen. Wir hören und sehen uns nächsten Donnerstag hoffentlich wieder. Boom. Boom, 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 boom.